Herzlich willkommen in der Folge zum Thema Trading. Hier ist die Fortsetzung von der vorherigen Folge. Also wenn du die vorherige Folge noch nicht gehört hast, dann starte am besten damit. Wir haben uns aber entschlossen, das thematisch ein bisschen zu teilen. Thematisch zeitlich zu teilen, damit das nicht so eine Flut an Informationen ist, weil das Thema Trading durchaus anspruchsvoll ist, schwierige Begriffe, viel zu lernen, viel zu verstehen. Und für jeden, der sich das anhört, der hat ja irgendwie auch den Anspruch, dass am Ende was davon hängen bleibt. Dementsprechend sind kleinere Häppchen, glaube ich, die bessere Variante. Jetzt haben wir schon gelernt, was ist Trading bzw. was ist Trading nicht. Wer sollte traden oder für wen ist Traden wahrscheinlich geeignet und mit welchem Geld sollte getradet werden? Wie starte ich am besten damit? Und jetzt gehen wir nochmal so ein bisschen in die Tiefe. Ein großes Argument ist ja immer wieder beim Thema Traden: Mensch, ich mache das, weil es ist ja so wahnsinnig billig, da wird mir alles geschenkt. Was ist denn der größte oder ein Hauptgrund, weshalb Trading so günstig ist? Oder ist es überhaupt so günstig?
Das ist eine berechtigte Frage. Viele Finanzanbieter haben auf jeden Fall festgestellt, dass speziell wir Deutschen beim Thema Kostenersparnis unfassbar hellhörig werden und da sehr empfänglich für sind. Das heißt, wenn du ein Geschäftsmodell aufbauen willst, dann solltest du gucken, dass du irgendwie kommunizierst, dass du besonders günstig bist und dass es dumm ist, an manchen Stellen zu viel Geld auszugeben. Oder eine noch bessere Variante marketingtechnisch, das ist ein Tipp für die Broker unter uns, die zuhören, am besten etwas anzubieten und dann noch zusätzlich zu sagen, und gratis gibt's doch das dazu, das ist sogar noch besser. Also wenn du zum Beispiel Schuhe verkaufen willst, dann solltest du einfach sagen, und gratis gibt's noch, keine Ahnung, einen Schlüsselanhänger dazu oder sonst irgendwas. Also nicht sagen, einen Schlüsselanhänger gibt's irgendwie besonders günstig, sondern den Preis davon packst du einfach auf die Schuhe oben drauf. Weil wir dann glauben, wir machen ein Schnäppchen. Bezogen auf das Trading, grundsätzlich ist das so. Also wenn du irgendwas handelst an den Märkten, dann gibt es im Normalfall irgendwelche Order- oder Handels- oder Transaktionsgebühren. Weil natürlich irgendwie dein Geld zu dem anderen Partner, ist jetzt einfach mal da, zu deinem Handelspartner irgendwie hin muss. Und so wie wenn du jetzt mit dem irgendwo anders in der Stadt willst, das kostet irgendwie. Ne? Also egal, ob du jetzt mit dem Taxi fährst oder mit dem Bus, je nachdem, wie komfortabel du es haben möchtest, kostet das. Aber selbst wenn du zu Fuß gehst, kostet das was. Hat man manchmal nicht auf dem Schirm, aber es kostet deine Zeit, weil du natürlich dann viel länger unterwegs bist. Und es kostet auch meinetwegen eine höhere Schuhabnutzung, wenn man es mal so plakativ darstellen will. Man merkt es halt nicht bei diesem einen Walk, aber wenn du das jeden Tag machst. Und im Bereich Trading gibt es eine Tendenz von Brokern, die sich auf Einsteiger fokussieren. Die nennen sich meistens Neo-Broker und die haben viele Prozesse verschlankt und haben deswegen eine Kostenersparnis, was für den Trader erstmal sehr erstrebenswert ist und ein Vorteil. Aber manche treiben das halt mit dieser Kostenersparnis auch auf die Spitze. Und du kannst dann vielleicht gar nicht alles, was du gerne handeln möchtest, handeln, sondern nur eine kleine Auswahl. Und diese Auswahl ist dann vielleicht in irgendeiner Art und Weise im Interesse des Brokers. Das sehe ich aber im Frontend gar nicht als Anfänger. Oder es gibt auch Systeme, da bezahlst du die anfallenden Kosten gar nicht, sondern die werden im Hintergrund von den Anbietern bezahlt. Also der Broker bekommt dann zum Beispiel einen Zuschuss von dem Finanzprodukthersteller und dann kann man sich dann auch wieder fragen, wenn genau diese Produkte als Beispiel in den Vordergrund gerückt werden auf den Internetseiten, ob das dann noch objektiv ist, die Empfehlungen, oder da auch wieder eine Kundenlenkung, was wirtschaftlich betrachtet immer auch seine Daseinsberechtigung hat. Die Frage ist halt nur, weiß ich das als Amateur oder Beginnanleger, was da eigentlich im Hintergrund so alles passiert und zu wessen Interessen ich da alles handle? Und das, was immer günstig aussieht, ist halt nicht immer günstig. Oder zum Beispiel weiß ich gar nicht, dass es für verschiedene Finanzprodukte auch Handelszeiten gibt. Und wenn ich außerhalb der Handelszeiten handle und der Broker mir suggeriert, bei mir geht es trotzdem, dann entstehen halt viel höhere Gebühren und ich bekomme teilweise überhaupt gar nicht die richtigen Kurse am Markt und weiß aber gar nicht, dass der Kurs, der bei meinem Broker angezeigt wird, gar nicht der richtige Marktkurs ist, sondern ich viel teurer einkaufe. Und wenn ich einen Titel anstelle für einen Kurs von 100, für 102 kaufe, ich aber gar nicht weiß, dass er eigentlich gerade an den Börsen bei 100 gehandelt wird, habe ich da schon ja 2% Kosten bezahlt, obwohl ich das davon ausgehe, ich hatte gar keine Transaktionskosten. Also ich habe dann keine Gebühren dafür bezahlt, dass ich was gekauft habe, aber ich habe einen schlechten Kurs bekommen. Und das ist halt dann eine andere Form von Kosten. Oder es ist manchmal auch so, dass wenn ich Titel handle, dass ich die über verschiedene Märkte handeln kann bei guten Anbietern und bei, ja, was wir eben schon hatten, Anbietern, die Kostenersparnis im Vordergrund haben, die haben dann nicht mehrere Börsenanbindungen, sondern vielleicht nur eine. Und das ist aber nicht unbedingt die Börse, wo ich dann auch die attraktivsten Kurse oder die liquidesten Märkte habe. Also da gibt es ziemlich viel im Hintergrund, von dem ich vielleicht gar nicht weiß, was es zu beachten gäbe. Und das, was augenscheinlich sehr einfach ist, ist dann auch zu meinem finanziellen Nachteil, nur dass ich das nicht merke, weil ich nicht direkt dann eine Gebühr auf einen Gebührenzettel gedruckt bekomme.
Ja. Ja, da fehlt irgendwie so ein bisschen die Transparenz, damit der einzelne Verbraucher sofort verstehen kann, welche Kosten wann wie wo entstehen und auf ihn zukommen. Aber was, glaube ich, auch wieder so ein bisschen damit zusammenhängt, dass es einfach wirklich auch schwer zu verstehen ist. Also jetzt fangen wir mit irgendwelchen Begrifflichkeiten da wieder an. Da wird dann schon schwierig, dass der Einzelne versteht, was meinst denn eigentlich. Aber ja, ich glaube, einen großen Punkt, den du ja auch sagtest, weshalb die so günstig sind, ist natürlich einfach, dass sie ja nur eine Nische bedienen und einfach nicht das breite Angebot haben, was dann auch wieder einen höheren Verwaltungsaufwand mit sich bringt. Also, dass sie in der Regel keinen Kredit anbieten, einige kein Festgeld, kein Girokonto und so weiter. Das macht es natürlich auch günstiger. Und ein großer Punkt ist ja sicherlich auch, dass einfach keine Menschen dahinter stehen, die bezahlt werden müssen, ne?
Ja, das kann ja auch erstmal ein Vorteil sein. Bei der Ersparnis würde ich sogar noch weitergehen. Auch bei den zu handelnden Produkten gibt es halt dann vielleicht nur eine ganz kleine Auswahl. Zumindest dann, wenn du startest, solltest du aber erstmal nach Möglichkeit den gesamten Markt dann, also wenn du es wirklich ernst meinst, auch als potenziell handelbar haben, um zu gucken, was entspricht dir denn, was funktioniert bei dir, was kann deine Strategie werden. Und wenn du von Anfang an vielleicht nur einen Mini-Teil des gesamtverfügbaren Marktes zur Auswahl hast, kannst du ja gar nicht herausfinden, was dir wirklich entspricht und was zu deinen Strategien funktioniert. Und einfach nur das zu handeln, was irgendwie der Broker irgendwie promotet, das kann halt dann schon auch teuer werden. Ich glaube, wie bei allem im Leben ist es so, dass wir nicht versuchen sollten, irgendwas zu tunneln. Also immer dann, wenn es darum geht, ich kriege irgendwas einfacher, besser hin, oder es ist jetzt die neue eierlegende Wollmilchsau, die da durchs Dorf getrieben wird, dann wird es halt gefährlich, weil es gewisse Grundgesetze gibt und die kann man halt einfach nicht aushebeln. Und wenn etwas so aussieht, als ob es das the one and only nur noch ist, mit Sicherheit gibt es irgendwo eine Gefahr, so wie wenn jemand sagt, wir produzieren jetzt Autos, Neuwagen für einen Preis von 5.000 Euro, glaube ich, dass es unterhalb der Schallgrenze des Möglichen ist und du wirst das Auto schon irgendwie produziert kriegen, aber an irgendwas ist dann gespart, im Zweifelsfall an irgendwelchen Sicherheitssystemen und du willst mit so einem Auto wahrscheinlich dann nicht mit 150 oder schneller aus der Kurve fliegen.
Ja, es ist auch ein bisschen paradox, dass insbesondere in diesem Finanzbereich oder ja doch in so Anlagenthemen, das Billigste in den Augen der Konsumenten häufig das Beste ist. Das ist ja in keinem anderen Bereich des Lebens so. Es ist nicht das billigste Auto das Beste, es ist nicht das billigste Essen das Beste, es ist nicht das billigste, die billigste Kleidung die Beste, aber die billigste Geldanlage, die ist die Beste.
Ich glaube, es liegt daran, dass man als Außenstehender echt eine Herausforderung hat zu erkennen, wenn etwas teurer ist, mir auch irgendeinen Mehrwert bietet. Also ich will das auch nicht pauschal sagen, weil ich würde sagen, über 95% aller Finanzprodukte, die allein in Deutschland zugelassen sind, und das sind ja über 80 Millionen Produkte, auch keine Daseinsberechtigung haben und auch ganz viele davon zu teuer sind. Aber man kann nicht pauschal andersrum schließen, wenn etwas teuer ist, ist es schlecht, sondern die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Aber es gibt auch Dinge, da wollte ich lieber nicht auf Sicherheit oder Professionalität, die auch Geld kostet, verzichten. Ja. Oder genauso hat jeder das Ziel, unter sonst konstanten Bedingungen sich möglichst schnell ein großes Vermögen aufzubauen. Aber genau da, wo wir in der Realität den Beweis haben, dass es gar nicht so einfach ist, weil wenige Menschen schaffen das, will ich dann am besten auch noch irgendwie das sagen, okay, das schaffe ich komplett ganz alleine, ohne Zuhilfenahme von denjenigen, die da ausgewiesene Experten sind, unabhängig davon, ob wir jetzt über Investment sprechen und ich da meine Berater an der Seite habe, denen ich einfach sage, was ich möchte und die dafür sorgen, dass ich meine Ziele erreiche, oder im Bereich Trading, dass ich sage, oh, aber irgendwie erstmal damit beschäftigen, komplett neue Fremdsprache zu lernen und da vielleicht irgendwie Kurse zu haben, Bücher, Trainer, Mentoren. Das spare ich mir auch, weil es Geld kostet und mich nervt und keinen Bock drauf habe. Das ist genau dieser Punkt, wenn du da anfängst zu tunneln, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich funktioniert? Ich kann das emotional total verstehen, weil man halt schnell meint, ich kriege das auch alleine hin und ich will das auch schnell. Aber wenn man da ein bisschen sein Hirn einschaltet, merkt man vielleicht auch, die cleverste Variante wird das nicht immer sein.
Nee. Gut. Jetzt haben wir zu dem Punkt ja schon einiges gelernt, wieso die so günstig sind. Wie verdienen sie denn jetzt Geld? Kannst du das kurz und knapp beschreiben?
Das hängt tatsächlich vom Geschäftsmodell des Brokers ab. Also grundsätzlich, vereinfacht gesagt, in irgendeiner Form von Gebühren. Entweder von denen, die ich direkt sehe, die ich bezahle, oder indirekt, indem ich das gar nicht merke. Aber trotzdem, sie entstehen müssen. Denn kein Geschäftsmodell der Welt ist ein eingetragener Verein und sagt, ich habe die Menschen so lieb und mache das for free. Funktioniert auch gar nicht, weil ich dann die Infrastruktur, die ich wirklich brauche, damit es funktioniert und auch sicher für die Kunden ist, könnte ich überhaupt gar nicht halten. Also das sind ja unfassbare IT-Projekte, die da im Hintergrund laufen. Und wenn man das verstanden hat, will man auch gar nicht bei denjenigen Kunde sein mit seinem Geld, wo da an der einen oder anderen Stelle auch an solchen Infrastrukturen gespart wird. Also wenn das wirklich langfristig funktionieren soll, so ein Broker-System, dann geht das halt nur, indem die damit auch Geld verdienen. Das muss mir halt einfach auch als Kunde klar sein. Und ich glaube, da geht es nicht primär darum, den Weg zu finden, wo ich am meisten Geld einspare, sondern der Weg, der am meisten für mich funktioniert. Und ich habe ja lieber in Anführungszeichen aus 100 Euro 110 Euro gemacht, indem ich jemand anders dann nochmal, keine Ahnung, 5 Euro Gebühr produziert habe, also eigentlich 115 hatte. Aber von den 115 aufgrund der Gebühren halt nur 110 überbleiben, als dass ich aus 100 Euro im besten Fall bei schlechten Infrastrukturen 103 gemacht habe. Und brutto wie netto. Also dann kann ich sagen, ja, aber niemand hat irgendwie unberechtigterweise von mir Geld bekommen. Ja, aber du bist doch netto auch schlecht dabei weggekommen. Also man sollte das doch netto nach Kosten betrachten. Und da muss jeder genau wissen, welches System da am besten für ihn funktioniert. Aber ich würde nicht blind sagen, dass günstig da immer das Beste ist, würde aber auch nicht sagen, geh immer den teuersten Weg, sondern find den heraus, der wirklich bei dir realistisch dazu führt, dass langfristig deine finanziellen Ziele erreichbar sind und was zu dir passt.
Ja, und hab auch die Disziplin und die Ehrlichkeit, das auch regelmäßig zu hinterfragen und vernünftig zu hinterfragen. Da hat's geklappt und woran lag's? War es jetzt nur Zufall oder habe ich tatsächlich ein bisschen begriffen, wie es funktioniert?
Das gefällt mir sehr gut. Genau, die Ehrlichkeit vor dir selbst. Ja. Und oft wollen wir manche Dinge auch gar nicht so. Also unser Kopf sagt, vielleicht könnte was dran sein, aber unser Bauch sagt, nee, das weisen wir mal lieber von uns weg, spielen Kopf in den Sand und hinterher ärgern wir uns über Dinge, die da passiert sind und sagen, boah, hätte ich es mal vorher gewusst. So, ja. Was halt einfach, also grundsätzlich ist es ja das Leben, von Erfahrung zu Erfahrung zu Erfahrung zu gehen. Im Bereich Geld ist es halt einfach schade, weil man da natürlich ein ganz anderes Potenzial hat liegen lassen und wir den Zinseszinseffekt halt nur einmal im Leben haben. Also jeder Tag, der da verloren gegangen ist, ist halt nach hinten raus unfassbar teurer Effekt.
Gut. Lass uns zum Ende kommen. Ich möchte dich mal nicht um einfach nur ein Feedback oder eine Zusammenfassung bitten, sondern was würdest du sagen, was ist aus deiner Sicht der größte Vorteil am Traden und was ist der größte Nachteil?
Der größte Vorteil am Traden ist wahrscheinlich, dass bei den Menschen, zu denen es das passt und die Disziplin mitbringen und sich da wirklich tief eingearbeitet haben, wenn sie das durchdrungen haben, wie es funktioniert, und die Sprache quasi perfekt sprechen können und wenn sie es lesen, auch zwischen den Zeilen lesen können, weil das ist bei Traden das Wichtigste. Und da wirklich ausgewiesen erfahrene Experten sind, es etwas sein kann, mit dem man eine statistische Gewinnerwartung hat und irgendwann weiß, über die Zeit X habe ich genau Gewinn Y zu erwarten und dass das genaue Gegenteil ist von dem, was man, wenn man startet, vermutet, dass es zufallsbedingt ist, ob es funktioniert oder nicht. Aber um dahin zu kommen, ist das halt ein langer Weg.
Ja.
Und der Nachteil...
Den Nachteil hätte ich gerne noch.
Genau, der Nachteil ist...
Ich wollte gerade sagen,
ist
noch nicht fertig.
Dass die meisten Menschen, die ich persönlich kenne, Menschen sind und keine Roboter. Und es für die eine echte Herausforderung ist, weil es halt auf der einen Seite unfassbar kognitive Kompetenz und Disziplin erfordert, damit erfolgreich zu sein. Und das aber nur einen kleinen Teil ausmacht, sondern das allermeiste halt noch psychischer Umgang mit den Ergebnissen eine große Herausforderung ist, was man aus meiner Sicht auch nur mit Mentoren überhaupt regeln kann. Und nach meiner Erfahrung einfach zu den allermeisten Menschen nicht passt, weil die einfach lebendig sind und sagen, ich will gar nicht so viel Zeit darauf aufwenden, lohnt sich gar nicht und selber eine andere Erwartung haben, wie es, also was es diesen Menschen ermöglichen kann und meistens nach irgendeinem Zeithorizont aus diesem Thema wieder aussteigen und sagen, puh, Mist, hat bei mir nicht funktioniert. Oder noch weniger reflektiert sagen, das funktioniert nicht, was aber aus meiner Sicht falsch ist, sondern es funktioniert bei mir nicht, weil ich nicht der Mensch bin, zu dem es gut passt. Und da darf man ehrlich sein, wie viel ist von dem, was auf mich prasselt, vielleicht irgendwie ja so eine Art Mainstream, wo ich mit dabei sein will. Was ist, wo bin ich empfänglich für das Marketing der Broker? Was sind meine Wünsche und Erwartungen, die getriggert sind? Und wie viel ist das, was ich bereit bin, da wirklich hineinzugeben?
Mhm. Ja. Ja, das finde ich gut. Das sind nachvollziehbare Punkte. Mhm. Sehr gut. Dann würde ich sagen, haben wir genug Informationen zum Thema Trading hier heute vom Stapel gelassen. Ich glaube, es reicht für die rauchenden Köpfe. Was meinst du?
Ich habe gerade schon erwartet, also es reicht für die Raucher. Das ist übrigens auch so. Ich glaube, die Quote unter Rauchern, also unter quasi nervöse Hemden, ist bei Tradern deutlich höher. Aber ich glaube, das Thema machen wir jetzt nicht auf Rauchen, nicht Rauchen bei Tradern, sondern ja, wer da jetzt noch Fragen hat, kommt am besten auf dich zu oder auf mich oder auf irgendwelche anderen Experten, um da nochmal genau zu gucken, könnte das ein Thema sein, mit dem ich mich genauer beschäftige oder lasse ich lieber die Finger davon und weiß, ich genieße andere Dinge im Leben noch mehr als das.
Ja, absolut. Ich finde auch, es ist ein total spannendes Thema, aber durchaus ein super vielschichtiges Thema, was es erstmal gilt zu durchdringen. Was sicherlich ein großer Vorteil des Ganzen ist, ist, dass der Handel damit jedem einfach zugänglich gemacht wird. Es kann ja jeder einfach damit sofort in das Trading-Geschäft einsteigen. Und damit wird so diese Selbstverständlichkeit für, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, investieren, ein bisschen in die Wege geleitet, was wir sicherlich gerade als deutsche Gesellschaft dringend brauchen, dass es viel mehr völlig normal ist, dass wir unser Geld nicht aufs Girokonto legen, sondern woanders hin, wo es die Chance hat, sich zu vermehren.
Und dass es vielleicht noch einen Unterschied gibt zwischen Börse und Börse. Genau. Also das, ja, genau.
Aber ich glaube auch, man muss unbedingt verstehen, dass es es ist so aufgebaut, dass es Spaß machen soll, auch mit diesem großen Button von wegen Trade jetzt. Es ist halt kein Glücksspiel, auch wenn es so ein bisschen so aussieht, sondern es geht wirklich um was. Man kann sich da schnell drin verlieren und es ist vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, wirklich dumm und naiv zu glauben, es ist nicht alles umsonst. Erstens das und zweitens, das hast du auch mal in einer anderen Folge gesagt, ich weiß aber nicht mehr in welcher. Ich finde, das passt hier ganz gut, dieses Wisse, was du nutzt, wofür. Und es ist sicherlich kein Allheilmittel für, ich habe auch mit Leuten schon gesprochen, die haben gesagt, ich mache jetzt über Trading meine Altersvorsorge, meinen Vermögensaufbau und da lege ich mir Kapital an, falls ich mal krankheitsbedingt nicht mehr arbeiten gehen kann. Das ist halt einfach Blödsinn. Das muss man, glaube ich, einfach verstehen, dass es dafür einfach nicht gemacht ist.
Also es ist Segeln ganz hart am Wind, ja. Und da ist halt die Frage, wenn ich da so spitz reingehe und die Wahrscheinlichkeit habe, dass es zu 1% funktioniert und dann halt richtig cool ist, will ich dieses Risiko der 99% eingehen, dass es halt nicht so ist. Und genau deswegen einfach an diese Pyramide denken. Mach das gerne mit dem Geld, was über ist. Und wenn du dann jahrelang Beweis hast, dass es genauso funktioniert, wie du es dir erhofft hast, dann kannst du da auch den nächsten Schritt gehen und vielleicht andere Dinge, die eigentlich sinnvoll sind, ersetzen. Aber es nicht zu machen, bevor du nicht den langjährigen Beweis hast, dass es funktioniert und du auch Bock drauf hast, da dran zu bleiben. Weil das bedeutet aus meiner Sicht auch idealerweise, sich jeden Tag damit zu beschäftigen und zwar nicht nur 2 Minuten, sondern eine längere, intensive Zeit, damit es auch wirklich planbar langfristig funktioniert.
Ja, genau. Und wenn man sich mal die Statistiken anguckt, dann geht da ja auch daraus hervor, dass die allermeisten mit Verlusten rausgehen und nicht mit den Monstergewinnen. Also das sollte man sicherlich nicht ganz ausblenden. Aber gut, Ende Trading. Erzähle uns von deiner Wüstenrettung. Was ist passiert?
Genau.
Ja?
Wir beamen uns nach Südamerika, nach Chile, wo ich mit dem Expeditionsmobil, mit dem Truck, mit dem Offroad-Truck in der trockensten Wüste der Welt unterwegs bin. Kennst du die, Amelie, wie die heißt? Kleines Erdkunde-Quiz hier.
Wie unangenehm.
Nein, muss man nicht wissen. Ich überspiele das jetzt schnell wieder und hole dich da wieder raus. Sorry. aber gehört hast du den Namen mit Sicherheit schon. Das ist die Atacama-Wüste im Norden von Chile. Eingespannt zwischen dem Pazifik im Westen und den hohen Anden im Osten. Und da bin ich unterwegs, um ein paar Salzlagunen anzuschauen. Und auf einmal, kurz vor Sonnenuntergang, ballert ein Bus mit Touristen an mir vorbei. Was ist das Besondere? Der Weg ist keine normale Straße, sondern eine Offroad-Piste, halb präpariert durch die Wüste. Und das kennt der eine oder andere vielleicht, wenn eine Schotterpiste oder Sandpiste vor allen Dingen irgendwo im Nirgendwo häufiger verwendet wird von Fahrzeugen, denn entstehen so Wellen in dem Boden drin. Ganz grausam, nennt sich Wellblech oder Ripio. Und wenn du dann mit dem Auto drüber fährst, dann rappert das ohne Ende und du findest einfach nicht die richtige Geschwindigkeit. Also 5 km/h ist genauso schlimm wie 50 km/h. Und ich glaube, so mit ungefähr 30 bin ich dann rüber gefahren. Auf einmal ballert ein Bus mit einigen Touristen drin mit mindestens der doppelten Geschwindigkeit dran vorbei. Ich denke so, oh, das ist aber sportlich, mit einem normalen, nicht Offroad-Bus hier so drüber zu ballern. Naja, okay, dann hat der auf jeden Fall den Vorteil, möglichst schnell vorwärts zu kommen. Und wie das so ganz oft im Leben ist, du kannst einfach entweder schnell falsch unterwegs sein oder langsam in die richtige Richtung kommen. Und ich glaube, kein 5 Minuten später steht der Bus dann mit Warnblinklicht rechts am Straßenrand gibt es ja nicht, es war ja keine Straße, also da auf dieser Piste. Und im letzten Meter dann anrollen sehe ich dann, oh, da zieht sich so eine dunkle Spur im Sand hinter dem her. Halten mit ein bisschen Sicherheitsabstand, ist immer wichtig, wenn dir hinten einer reinballert und du zwischen den Fahrzeugen bist, dass du da nicht da platt gedrückt wirst. Steig aus und mit meinem wenig Spanisch versuche ich mit dem Fahrer dann, der schon den Motorhaube aufgemacht hat, herauszufinden, was los ist. Und gemeinsam bauen wir ein paar Sachen aus, also Lüfter und Abdeckung vom Motor und sowas, und sehen dann, dass der Dieselschlauch dann tatsächlich geplatzt ist, kaputt gerieben, sogar von dieser hohen Geschwindigkeit, aber mit Sicherheit nicht das erste Mal da so gefahren ist. Und hat aber gar kein Werkzeug an Bord. Und die Touristen da drin steigen auch so langsam aus und verstehen so ein bisschen, worüber wir da sprechen. Und kommen so langsam in die Befürchtung, oh oh, jetzt dürfen wir in einem Bus übernachten, mitten in der Wüste, weil es nicht mehr weitergeht, weil ohne Diesel arbeiten die wenigsten Motoren. Und,
aber es wird ja sogar richtig kalt nachts, ne? Auch wenn man von Wüste mal denkt, es ist so heiß, aber...
Das ist ja genau der Punkt. Also minus 10, minus 15 Grad sind da an der Stelle keine Seltenheit. Und die Heizung im Bus funktioniert auch natürlich mit Diesel, also das würde auch nicht funktionieren. Und aber kein großes Drama. Der Bus ohne großes Werkzeug, aber beim Expeditionsmobil hast du eigentlich alles immer an Bord, weil du dann auch wirklich teilweise wochenlang irgendwo unterwegs bist, wo keine Infrastruktur ist und dir dann zur Not auch selber helfen musst. Und ich hole dann das entpassende Werkzeug, wir reparieren das notdürftig, so dass es zwar die Motorabdeckung nicht mehr perfekt wieder zugeht, aber die Dieselzufuhr wieder gesichert ist. Hat auch nur ein paar Minuten gedauert und so zweit hat das ganz gut funktioniert. Und natürlich die ganzen Touristen in dem Bus total am Ausrasten, sich am Freuen. Und einer zum Beispiel wollte mir dann als Dankeschön eine Flasche Pisco anbieten. Das ist so eine Art südamerikanischer Grappa. Habe ich dann aber abgelehnt, obwohl cool. Das gut schmeckt. Aber also es war ja eine Kleinigkeit. Und es gibt einfach einen Ehrenkodex unter zumindest Oberländern, dass wenn irgendwo ein Fahrzeug mit der Panne steht, dann hilft man dem halt auch. Und das war mir einfach...
Man darf aber auch Dankeschöns annehmen.
Da hast du recht, das ist wahrscheinlich auch noch ein Lernbereich von mir. Ich weiß das immer gerne von mir. Ach, das ist doch nicht nötig, habe ich doch gern gemacht. Und ich weiß ja auch, was so eine Flasche mitten in der Wüste wert ist. aber meine Freundin hat auch gesagt, ey, warum hast du denn das Ding nicht angenommen? Hätten wir uns so einen schönen Abend machen können. Aber ja gut, so habe ich vielleicht auch mein Learning daraus. Aber aus
man möchte ja als Schenken da auch nicht einfach so stehen gelassen werden. Aber okay, ich verstehe deinen Gedanken.
Ich weiß, was du meinst und nehme das mal als großes weiteres Lernfeld für mich noch mit. genau, auf jeden Fall, für mich war es schön, dass nach kurzer Zeit der Bus dann weiterfahren konnte und die Touristen dann auch an ihrem Ziel hoffentlich dann noch gut angekommen sind. Für uns hat es das bedeutet, dass wir unser Ziel erst weit im Dunkeln erreicht hatten in der Wüste. So gerne fährt man eigentlich nicht im Dunkeln Offroad, weil man halt dann viele Gefahren, tiefe Löcher in der Straße nicht so gut sieht, aber nichtsdestotrotz war es das auf jeden Fall wert. Und ich hoffe auch, dass wenn ich mal irgendwo liegen bleibe und Hilfe benötige, dass dann andere auch helfen. Also es ist auch ein Einzahlen auf das Karma im Universum. Karma-Konto.
Ja, durchaus. Ja, spannend. Spannend, was du so erlebst. Haben die Glück gehabt, dass du auch auf der gleichen Buckelpiste unterwegs warst.
Ja.
Ja, liebe Zuhörer. So, damit würde ich sagen, rocken wir die Folge hier ab. Keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie.
Und dein Julian. Danke fürs Reinhören. Danke für deine Zeit. Danke für dein Interesse. Wir hören uns sehr gerne in der nächsten Folge. Wir freuen uns beide auf dich.